Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus MeinEcho. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu unserem neuen Podcast in der Reihe Digitale Lebensgeschichten. Und heute wollen wir uns mit, ja eigentlich wie immer, mit einem sehr spannenden Thema beschäftigen, nämlich mit der Frage der digitalen Kommunikation und ganz speziell mit der, ja, was man vielleicht altertümlich als Videotelefonie bezeichnen würde. Ich glaube, mit dem Begriff können jüngere Menschen heute ganz, ganz wenig anfangen, weil das Gespräch über Zoom, das Gespräch über Teams, das Gespräch über andere digitale Austauschplattformen heute so selbstverständlich ist, dass das mit Telefonie fast nichts mehr zu tun hat. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, was gemeint ist, wenn man von Videotelefonie spricht. Es ist ein Austausch, ein fernmündlicher Austausch, wo man sich auch sehen kann dabei. Und das soll heute einer der Schwerpunkte sein. Und ich begrüße ganz herzlich den Hausherren hier. Er musste bei den letzten Podcasts immer bis ganz am Ende warten, bis ich ihn begrüßt habe. Deshalb drehen wir das heute mal um. Herzlich willkommen, der Digitalbürgermeister der Stadt Aschaffenburg, Erik Leiderer.
Ja, hallo.
Ebenfalls von der Stadt Aschaffenburg ist die einzige Frau in unserer heutigen Runde zu uns gekommen. Herzlich willkommen, Christina Höflich-Staudt.
Hallo.
Frau Höflich-Staudt ist E-Government-Verantwortliche bei der Stadt Aschaffenburg. Momentan, wie sie mir im Vorgespräch verraten hat, noch als Einzelkämpferin unterwegs. Aber ich bin mir bei der Entwicklung der Digitalisierung auch in der Stadt Aschaffenburg sicher, dass das nicht lange so bleiben wird. Schön, dass Sie da sind. Und wir haben zwei weitgereiste Gäste hier bei uns. Weitgereist aus Nordrhein-Westfalen mit einschlägigen Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. Auf dem Weg hierher nach Aschaffenburg gemacht, aber auch dabei herausgefunden, dass man in Aachen nicht mit dem ICE anreisen kann. In Aschaffenburg kann man das dank des ICE-Halts. Herzlich willkommen, Frank Tendler.
Hallo, Schwarzkopf.
Herr Tendler, ich habe viel über Sie gelesen. Sie sind Berater, Entwickler, Dozent und beschäftigen sich intensiv mit Smart City Konzepten. Habe ich was vergessen?
Ja, ich habe Pferde und eigentlich ringt immer die Seele des Bauerns mit der Seele des Digitalisierers in meiner Brust. Vielleicht ist es der Effekt, warum ich das auch aus der menschlichen Perspektive eigentlich eher sehe, das Anfassende bei Digitalisierung.
Ja, das konnten Sie nicht wissen, das da ist bin ein ich Geheimnis. Da bin ich sehr gespannt, Herr Tendler. Ach, ich finde das auch schön, wenn man hier Neues erfährt. Da bin ich sehr gespannt, was denn die Perspektive des Pferdehalters, des Landwirts auf bestimmte Themen ist, die wir heute zu besprechen haben. Und last but not least in der Runde Tobias Held. Auch Herr Held kommt aus NRW zu uns. Ach ja, Herr Tendler, ich habe gar nicht verraten, dass Sie aus Oberhausen zu uns gekommen sind. Herr Held kommt aus Westfalen zu uns. Herr Held ist in Münster zu Hause und hat sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit sehr intensiv mit der Entwicklung der digitalen Kommunikation beschäftigt und auch gerade mit der Entwicklung der Videotelefonie, des Bildaustauschs über digitale Wege. Und ich bin sehr gespannt, Herr Held, was Sie uns erzählen können, was denn so vom Raumschiff Enterprise in den 70er Jahren übrig geblieben ist und was wir davon heute erleben oder auch nicht erleben. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Herr Tendler, vielleicht fangen wir beide einfach mal an und versuchen so ein bisschen uns vom Allgemeinen, uns unserem Kernthema zu nähern. Wie hat sich die menschliche Kommunikation entwickelt und warum ist Kommunikation so essentiell fürs Menschsein?
Ich fasse jetzt mal 150.000 Jahre Menschheitsgeschichte in möglichst kurzen Zeiteinheiten zusammen. Wen das interessiert, kann ich sehr das Buch von Noah Yuval Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, mal ans Herz legen. Das Buch hat mich schwer begeistert, weil er darin nämlich beschreibt, wie die Menschen über viele 10.000, 100.000 Jahre hinweg mit Sprache, mit Gestik, mit Berührung, mit Geruchswahrnehmung interagiert haben und daraus dann einen sehr, sehr starken evolutionären Vorteil entwickelt haben, der dann mit der Erfindung von Schrift zwar sich in der Entwicklung des Menschen positiv noch mehr ausstrahlte, aber dazu führte, dass wir viele grundsätzliche Interaktionen plötzlich in ein anderes Medium transferiert haben. Es fielen einige Schnittstellen weg wie Sehen, Riechen, Tasten, die wir dann erst später, das wäre dann wahrscheinlich ein guter Übergang auch zu Videotelefonie, wieder erlangen konnten. Das hat dann dazu geführt, dass wir in der Lage waren, große Mengen Daten auszutauschen und diese großen Datenmengen auch mit vielen, vielen Menschen zu teilen, was natürlich dann durch die digitale Kommunikation extrem beschleunigt wurde. Es ist so, dass eigentlich, ich empfinde digitale Kommunikation heute als eine Herausforderung, weil eben da steht Wort gegen Wort, ohne dass ich jemanden wirklich sehen kann, wahrnehmen kann in der Interaktion. Und freue mich deshalb auch, dass wir wieder gelernt haben, zum Beispiel Kommunikation über Bildelemente zu betreiben. Also es ist für mich wieder ein Schritt zurück dahingehend, dass wir mehr direkten Kontakt haben müssen.
Gestatten Sie mir noch eine Nachfrage, Herr Tendler. Ist Menschsein ohne Kommunikation vorstellbar?
Nein. Also kurz und einfach gesagt, nein. Es gibt diesen wunderschönen Satz von Paul Watzlawick: Wir Menschen können nicht nicht kommunizieren. Das macht uns aus. Wir brauchen diese soziale Interaktion. Jeder Mensch muss mit anderen Menschen interagieren. Wie dann die Interaktion aussieht, das ist dann eine persönliche Ebene. Aber wir wären nicht das, was wir heute sind, ohne Kommunikation.
Herr Held, jetzt könnten wir historisch weitermachen und über die Geschichte der digitalen Kommunikation sprechen, aber lassen Sie uns vielleicht zum Kern unseres heutigen Themas kommen, zu dieser Bildmöglichkeit, sich wieder zu sehen beim Kommunizieren. Warum ist uns in der digitalen Kommunikation der Augenkontakt immer noch so wichtig?
Ich glaube, dazu müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Also zunächst einmal, der Augenkontakt, wie wir aus der realen Kommunikation face-to-face, also wenn wir uns jetzt gegenüberstehen oder gegenüber sitzen, ist dahingehend wichtig. Philosophisch gesagt kann man, um das schön zu formulieren, sagen, der Blick in die Augen ist wie ein Blick in die Seele des Menschen. Und er gibt beispielsweise Auskunft über Emotionen des Menschen, über Stimmungen, über Absichten und zugleich sagt er auch etwas aus über das Verhältnis, in dem die Menschen zueinander stehen. Also sind sie sich nah, sind sie sich fremd, kennen sie sich überhaupt? Und was dann das kommunikative Element des Augenkontaktes beschreibt, ist vor allem die gesprächsregulierende Funktion. Das heißt, wenn wir jetzt im Gespräch zu fünft uns gegenüber sitzen, dann hat der Augenkontakt eine Funktion des Rederechtswechsels. Ich gucke Sie an, um Ihnen zu signalisieren, Sie sind jetzt dran oder jemand anderes ist dran. Und zugleich gibt er uns Auskunft darüber, ob wir anwesend sind oder nicht anwesend. Anwesend jetzt nicht nur physisch, sondern vor allem mental, also ob ich aufmerksam bin oder ob ich nicht aufmerksam bin. Und wenn wir das dann ins Digitale transformieren und auf Ihre Frage zurückzukommen, warum er uns überhaupt noch so wichtig ist, beziehungsweise ob er in der digitalen Kommunikation, speziell bei der Videotelefonie wichtig ist, dann muss man sagen, grundlegend ist der Augenkontakt in der Videotelefonie nicht möglich. Und ich glaube, zu dem Punkt kommen wir dann später auch auf jeden Fall noch, warum das so ist und was das dann, inwiefern das die Kommunikation möglicherweise verändert.
Herzlichen Dank für diesen ersten Einblick, Herr Held. Herr Leiderer, warum ist digitale Kommunikation in einer Stadt wie Aschaffenburg so wichtig? Vielleicht gestatten Sie mir noch die Anmerkung, ich glaube, meine Söhne, 19 und 17 Jahre alt, fänden schon die Frage absurd, weil sie Kommunikation ohne digitale Wege sich gar nicht vorstellen könnten. Aber in einer Stadtgesellschaft gibt es da ja sehr unterschiedliche Erfahrungswerte. Warum ist für Sie als Digitalbürgermeister digitale Kommunikation so ein zentrales Thema?
Also man könnte die Frage ja auch gleich umdrehen. Warum sollten wir nicht digital kommunizieren? Wenn wir nicht digital kommunizieren, das würde dem ähnlich kommen, als würde eine Stadt entscheiden, ab morgen kommunizieren wir mit dem Stadtteil XY nicht mehr. Weil die Kommunikation im digitalen Bereich findet statt, ob wir wollen oder nicht. Das heißt also, wir müssen dahin gehen, wo die Kommunikation stattfindet und sie findet im digitalen Raum statt. Und deswegen ist es für eine Stadt selbstverständlich und überhaupt gar nicht vorstellbar, nicht drüber nachzudenken, nicht dort zu kommunizieren.
Wir wollen jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts einzelne Aspekte etwas genauer anschauen, etwas vertiefender darüber sprechen, und zwar indem wir über die Auswirkungen von digitaler Kommunikation auf Gesellschaft, auf soziale Beziehungen, auf die Arbeitswelt, ja, aber auch auf natürlich die Verwaltung und auf die Beziehung Stadt-Bürger etwas genauer schauen und das Ganze ja immer mit so ein paar Blitzlichtern beleuchten wollen. Herr Held, Sie haben zum Thema Videotelefonie geforscht. Wie und warum hat sich aus all den vielen Aspekten, die wir jetzt auch schon angerissen haben, Videotelefonie entwickelt und warum hat sie vielleicht auch so einen besonderen Status innerhalb der digitalen Kommunikation.
Herr Tendler hat jetzt eingangs zu unserem Gespräch schon kurz versucht darzulegen, wieso wir kommunizieren, seit wann wir kommunizieren und wie wir kommunizieren. Und hat auch dankenswerterweise die unterschiedlichen Sinnesempfindungen dabei angesprochen, mit denen wir kommunizieren. Also sowohl verbal als auch nonverbal, aber auch die anderen Sinne hat er natürlich nicht außen vor gelassen. Grundlegend bei der Entwicklung von Kommunikation, beziehungsweise vielmehr bei Kommunikationsmedien, seien sie jetzt analog oder digital, es ist, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen, und das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte, dass es per se immer das Ziel der Menschen war, die Kommunikation face-to-face, also vis-à-vis, auch digital zu reproduzieren und das möglichst realistisch beziehungsweise unter Einbeziehung aller Sinne. Also dazu gehört natürlich neben dem Sehsinn und den Hörsinn, also wir sehen uns, während wir kommunizieren, wir hören uns, während wir kommunizieren. Wir riechen uns theoretisch auch, beziehungsweise in manchen Fällen ist das durchaus relevant. Und es sagt natürlich auch darüber etwas aus, in welcher Distanz wir uns zum Beispiel zueinander verhalten. Also ob wir uns eher nah gegenüberstehen oder eher fern gegenüberstehen, auch das sagt etwas über unsere Beziehung zueinander aus. Zusätzlich zu dem Augenkontakt, den ich vorhin schon beschrieben habe. Jetzt machen wir einen Sprung nach vorn. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Telefon erfunden. Die Geschichte ist, glaube ich, relativ bekannt. Philipp Reis, beziehungsweise dann später die Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Und mit der Erfindung des Telefons war relativ schon gewiss, beziehungsweise bekannt, okay, das Telefon ist jetzt eine tolle Erfindung, die wir da haben, aber irgendwas fehlt. Es ist defizitär. Was fehlt? Wir sehen den Gegenüber nicht oder unser Gegenüber. Wir hören ihn oder sie, aber wir sehen ihn nicht. Und so kam das dann, dass mit dem Ende des 19. Jahrhunderts sich auch schon die ersten Beschreibungen, vor allem in der Literatur, aber auch in der Kunst finden, also Jules Verne oder Mark Twain, die dann bereits Bildtelefone beschrieben haben oder beziehungsweise Videotelefone. Und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Schritt nach vorne und stellen dann schon fest, dann sind wir denn in den 1920er Jahren, vor allem in den Vereinigten Staaten, aber auch in Frankreich, sowie im Deutschen Reich, wo dann erste Versuche stattgefunden haben, wirklich das Bild plus den Ton über längere Strecken, längere Distanzen zu reproduzieren. Dann sind wir dann, wenn wir das Ganze dann nochmal 10 Jahre nach vorn spulen, sind wir dann im Deutschen Reich bei der ersten Verbindung, beispielsweise der zwischen Berlin und zwischen Leipzig, die dann auch wirklich von der Deutschen Reichspost betrieben wurde, die dann den Zweck verfolgt hat, damit auch ein Geschäftsmodell zu etablieren. Das heißt, es gab Verbindungen, ich konnte in eine Bildtelefonkabine, so nannte sich das Ganze, konnte dort reingehen, habe eine Reichsmark 50 bezahlt, was durchaus ein schöner, hoher, stolzer Betrag war, und konnte dort mit jemandem 3 Minuten lang in Berlin anrufen und dabei sehen. Das war so die Entwicklung, die frühen Jahre, und ich finde es ganz spannend zu sehen, dass die Bildtelefonie bzw. die Videotelefonie eben keine neuartige Erfindung ist. Also wir sprechen nicht erst seit Skype oder jetzt seit Zoom und Teams, wie wir es einführend besprochen haben, von der Bild- oder Videotelefonie, sondern mittlerweile schon seit weit über 100 Jahren, das auch auf kommerzieller Ebene. Wirklich spannend wird es dann nach den ganzen Fehlversuchen, also ich habe eben schon die 30er Jahre angesprochen mit der ersten kommerziellen Nutzung, die sich auch in den Vereinigten Staaten wiederfindet, aber auch in Frankreich. Wirklich spannend wird es dann, nachdem all diese Versuche gescheitert sind, auch kriegsbedingt in dem Falle, gerade im Deutschen Reich muss man sagen, aber auch in den 60er Jahren wurden dann nochmal Versuche unternommen in den Vereinigten Staaten durch AT&T, also was das Pendant zur Deutschen Telekom im Wesentlichen ist. Auch die scheiterten vornehmlich am Preis, beziehungsweise auch am Netzwerkproblem. Dazu kommen wir dann an späterer Stelle auf jeden Fall auch noch. Und wirklich spannend wird es dann erst, wenn wir dann in die 90er Jahre kommen. Also wir haben bisher ganz viele Versuche, die unternommen wurden. Es wurde immer wieder forciert von den Telekommunikationsanbietern, aber auch von den Technologieentwicklern, die Bildtelefonie voranzutreiben. Aber die Menschen, die Nutzer, die Nutzerinnen haben sie nicht angenommen. Meistens war es zu teuer, die Qualität war zu schlecht oder es gab einfach niemanden, den ich damit anrufen konnte. Sprung nach vorne, 90er, 2000er, habe ich schon gesagt, Entwicklung von Skype, die Webcams, das Internet, jeder ist im Internet oder sehr, sehr viele Menschen sind im Internet. Damit war das Netzwerkproblem gelöst, die technische Hürde war genommen, auch die preisliche Ebene war genommen, weil das Internet war irgendwann massenverfügbar. Also heute zahle ich nicht mehr jede Minute, um mich ins Internet einzuwählen, sondern habe über die Flatrate, über mein Datenvolumen unendliche Verfügbarkeiten. Und aufgrund dessen, eben des Preises, aufgrund dessen, dass theoretisch jeder ein technisches Gerät zur Verfügung hat, jeder ganz klar in Klammern gesetzt, beziehungsweise in Anführungsstrichen, ist es natürlich möglich, dass auch jeder die Videotelefonie nutzt und erst jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren dann auch mit der mobilen Kommunikation. Vor allem wichtiger Meilenstein war hier dann nochmal 2010 die Markteinführung des iPhone 4, beziehungsweise des iPhone 4S. Das war das erste Smartphone, was mit einer Frontkamera ausgestattet war. Und dann kam auch FaceTime als Pendant von Apple dazu auf den Markt. Und es gab dann nochmal einen ganz, ganz wichtigen Cut, weil jedes Telefon bzw. jeder Computer, auch von Apple an der Stelle, war mit FaceTime ausgestattet. Und es gab keine technische Hürde. Ich musste mich irgendwo bei einem technischen Dienst, wie zum Beispiel Zoom oder Skype, war es ja damals noch viel mehr das Vorherrschende, anmelden. Ich konnte also, wenn ich ein Apple-Gerät besaß, theoretisch jeden, der auch ein Apple-Gerät besaß, bzw. jede andere Person damit erreichen. Und so war das Ganze in etwa auf einem Niveau, wie wir es auch bei anderen Telekommunikationsmedien haben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wieso die Videotelefonie dann nochmal einen ganz, ganz wichtigen Schritt nach vorn gemacht hat, unabhängig der letzten 2 Jahre.
Wenn Sie es nochmal auf den Punkt bringen wollten, ganz, mit dem ganz allgemeinen Blick auf die Gesellschaft, welche Vorteile ergeben sich für Menschen dadurch, dass man sich beim Telefonieren sehen kann?
Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, und das ist jetzt möglicherweise schwierig für uns nachzuvollziehen, ist aber ein Beispiel, was ich immer ganz gerne bringe, ist das Stichwort Inklusion und Teilhabe. Ich habe das Beispiel aus den 1930er Jahren, jetzt mache ich doch nochmal den Schritt zurück, gebracht. Und es gab damals einen Zeitungsartikel, in dem eben diese Eröffnung der Verbindung zwischen Leipzig und Berlin beschrieben wurde. Und damals war ein Herr, der ist in Leipzig in diese Kabine gegangen und hat seinen Bruder in Berlin angerufen oder umgedreht. Das spielt keine Rolle. Und das Besondere bei diesem Herrn war, er ist gehörlos gewesen. So, er verfügte nicht über die Möglichkeit, mit seinem Bruder in Berlin bzw. in Leipzig, je nachdem, wie rum man das betrachtet, zu sprechen, weil er konnte ja nicht sprechen bzw. sie konnten einander nicht hören. Auf Basis dessen konnten sie aber miteinander direkt und unmittelbar und zeitgleich, das ist das Wichtige, das Simultane, miteinander kommunizieren, eben mit der Gebärdensprache. Und ich glaube, wenn man das auch ins Hier und Jetzt transportieren und dann vielleicht auch auf die Möglichkeiten, die uns damit offenlegen, gerade für Inklusion in puncto Stadtverwaltung oder in so einer politischen Ebene, dann eröffnet uns das ziemlich viele Möglichkeitsräume, indem wir eben auch Menschen, mit denen wir vorher nicht unmittelbar kommunizieren konnten, diese eben inkludieren und mit ins Boot holen und reinbringen können.
Wir haben ja in den vergangenen Jahren auch pandemiebedingt einen riesen Aufschwung dessen, was man Videotelefonie nennen könnte, erlebt. Wir haben die Video-Meeting-Plattformen wie Zoom, wie Teams, die einen riesigen Aufschwung erlebt haben. Es gibt die unterschiedlichsten Anwendungen. Behörden, gerade auch deutsche Behörden, haben da auch versucht, ihre eigenen Plattformen zu etablieren und mit denen ausschließlich zu arbeiten, was manchmal qualitativ durchaus erhebliche Vorteile hatte, weil die nicht ganz so großen Plattformen deutlich stabiler zum Teil gelaufen sind als die ganz großen Plattformen. Frau Höflich-Staudt, wie hat sich denn diese Entwicklung auf die Arbeiten der Stadtverwaltung ausgewirkt? Welche Vorteile hat das? Gibt es vielleicht auch Nachteile?
Also für uns war es tatsächlich was ganz Neues. Es war, glaube ich, für einen Gros der Mitarbeiter einfach wirklich so, sie haben jetzt die Möglichkeit, trotz einer Pandemie, trotz dass sie möglicherweise ins Homeoffice geschickt wurden, das war auch das erste Mal bei uns in der Stadtverwaltung, dass wir miteinander kommunizieren konnten und uns dabei gesehen haben. Also es war tatsächlich einfach was Neues. Und der Vorteil war, dass jeder spätestens dann verstanden hat, okay, ist eigentlich völlig egal, wo ich arbeite. Wir können unsere Meetings trotzdem abhalten. Wir können unsere Arbeit weitergestalten. Und das war, glaube ich, damals schon echt der größte Vorteil. Und für uns war es natürlich ein wahnsinniger Treiber generell für das Thema Digitalisierung. Also das hat man schon deutlich dann gemerkt, ja.
Gestatten Sie mir noch die Nachfrage, Sie haben das jetzt sehr positiv dargestellt, Sie haben das auch so als Aha-Erlebnis dargestellt, aber so ganz ohne Knirschen lief sowas doch nicht, oder? Wir alle kennen die klassische Frage aus Videokonferenzen, können Sie mich hören? Wir kennen alle, dass es durchaus unterschiedliche Zugangswege und auch Zugangsbereitschaften in diese Welt gab. Wie war das denn in der Stadtverwaltung? Wie hat denn diese Einführung funktioniert?
Also tatsächlich war die relativ schnell vollzogen. Es war so, dass man dann gesagt hat, okay, es müssen alle ins Homeoffice. Es kam, glaube ich, wieder ein Lockdown. Und wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt was Datenschutzsicheres. Das ist bei uns natürlich auch immer die Herausforderung gewesen. Man hat anfangs gesagt, okay, Teams können wir mal nutzen eine Zeit lang, aber eigentlich war das vom Datenschutz her eher bedenklich. Deswegen haben wir uns dann entschieden, BigBlueButton anzuschaffen, was für uns von der DSGVO-Konformität einfach gepasst hat. Und dann hat man das relativ schnell eingeführt, was natürlich das größte Problem an der Sache war. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Reibungsthema Nummer eins, war, dass wir eigentlich keine IT-Ausstattung bekommen haben. Also der Markt war leer. Wir haben keine Webcams bekommen, wir haben keine Headsets mehr bekommen. Das hat halt ewig gedauert. Prinzipiell wären wir schon längst bereit gewesen, Videotelefonie groß auszubreiten, aber es gab keine Ausstattung. Ja. Dadurch hat es relativ lange dann gedauert, bis alle wirklich ausgestattet waren. Aber als es dann soweit war, gab es natürlich die Punkte, ja, kann man mich hören oder es funktionierte mal was nicht. Aber man muss sagen, es hat sich sehr in Grenzen gehalten, weil es fast jeder schon mal irgendwie aus dem privaten Umfeld kannte. Also spätestens als die IT-Ausstattung dann da war, hat jeder schon mal über WhatsApp oder über Zoom oder FaceTime telefoniert gehabt. Also von daher ging es dann wirklich gut.
Herr Leiderer, vielleicht nochmal der Blick von oben, von der politischen Spitze der Stadt. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
Ja, also ich kann mich erst mal anschließen an das, was die Christina Höfli-Staudt gesagt hat. Das war ein enormer Digitalisierungsbooster und den habe ich natürlich persönlich auch stark begrüßt, weil dadurch konnte kulturell was aufgebrochen werden, was so nicht einfach passiert wäre ohne die Pandemie. Ich sage mal das Stichwort mobile Arbeit, das Stichwort Videokonferenz, das Stichwort neue Arbeitsformen, auch mal anders zu denken, auch von der Arbeitsstruktur. Das war schon ein kultureller Booster auch, nicht nur ein digitaler Booster. Das war schon mal das eine. Die Vorteile liegen auf der Hand, die sind gesagt worden. Wir haben unsere Meetings durchführen können und ich hatte das Gefühl gehabt, dass gerade diejenigen, die das erste Mal sowas gemacht haben, so ein richtiges Aha-Erlebnis hatte. Das hatten wir ja oft in so Konferenzen. Wir haben ja Großgruppen-Meetings gemacht. Wir haben ja unseren Denkraum 30. Das ist ja dieser verwaltungsinterne Think Tank, mit dem wir die Digitalisierungsthemen vorantreiben. Da haben wir Arbeitsgruppen gemacht in Videokonferenzen. Das war für viele gar nicht vorstellbar. Auf einmal sind sie nur noch mit 4 Leuten zusammen, dann sind sie wieder zurückgeschaltet. Und man hat auch den Leuten gesehen, dass sie auch Spaß daran hatten. Also das muss man schon auch, glaube ich, an der Stelle schon mal sagen.
Herr Leiderer, wer profitiert denn aus Ihrer Sicht von der digitalen Kommunikation am meisten?
Von der digitalen Kommunikation profitiert letztlich jeder. Also jeder Mitarbeiter, ich meine, auf den Bereich der Verwaltung runterbrechen, weil einfach auch die Möglichkeit besteht, von der mobilen Arbeit aus in den Kontakt zu treten und natürlich für die Strukturen der Verwaltung, weil man mit dem Mitarbeiter jederzeit in Kontakt treten kann. Wenn man jetzt mal das Ganze auf eine Stadtgesellschaft runterbricht, von dem wir profitieren als Stadtgesellschaft, wir können Themen korrigieren, die vielleicht auch in sogenannten Fake News in sozialen Netzen kreisen. Wir können die auch belegen mit Daten dann. Das heißt, wir können da nochmal als regulative Kraft, als Stadtverwaltung nach außen kommunizieren.
Herr Dendler, Sie haben vielleicht noch den etwas weiteren Blick. Wer profitiert von digitaler Kommunikation?
Ich glaube, ich weiß, man muss das sehr, sehr stark differenzieren. Wir leben in einer Phase der digitalen Revolution und ohne eine digitale Kommunikation gäbe es keinerlei Teilhabe, weil es ist zu viel, zu schnell, zu tief, zu über den Menschen hinweg. Also ohne digitale Kommunikation kämen wir da überhaupt nicht hinterher, irgendeine Stellungnahme zu ziehen, Wissen zu erlangen, auszutauschen und zu organisieren. Das digital bedeutet schon an sich, dass dort wenig analoge Prozesse eigentlich ablaufen. Die Menschen könnten sich eigentlich, wenn sie wollten, zurücklehnen und alles machen lassen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie in der industriellen Revolution. Die Menschen waren damals dankbar, dass sie was zu essen hatten, ein Dach über dem Kopf hatten. Die sind aus weit Deutschland in mein Heimat-Ruhrgebiet gekommen, um Arbeit zu bekommen. Und das war okay. Alles andere ist von oben herab organisiert worden, bis es dann Gewerkschaften gab, alternative Parteien, SPD, Zentrumsparteien etc. pp. Also die gesagt haben, wir nehmen das so nicht mehr hin. Und in dieser Phase befinden wir uns heute. Wir lernen jetzt langsam in diesem Entwicklungsprozess zu kommunizieren. Dadurch profitieren wir. Aber natürlich profitieren wir auch ökonomisch, weil Unternehmen in der Lage sind, in Echtzeit Informationen auszutauschen über weite Entfernungen hinweg. Nicht nur in Stadtverwaltungen, sondern also meine Frau ist IT-Managerin, die kommuniziert für 8 bis 10 Stunden am Tag mit Asien zum Beispiel, um mit ihren Teams optimal arbeiten zu können. Das ist völlig normal. Aber es profitieren natürlich auch die Unternehmen, die diese Leistungen anbieten. Ja, das sind Unternehmen, die rechtlich nach deutscher oder europäischem Recht konform arbeiten. Big Blue Button wurde vorhin genannt. Ja, es gibt aber auch Unternehmen, die ihre gesamte Einnahmestruktur auf die Daten aufgebaut haben, die ich in dieser Kommunikation zur Verfügung stelle. Also durch Bilder, Verlinkungen, dass ich Menschen anschreibe, von denen ich weiß, dass die ähnliche Meinung haben wie ich. Also das ist halt ein Profit, den ich persönlich ein bisschen kritisch gegenüberstehe, weil ich denke mir, der Mehrwert muss einfach der Leistung gegenüberstehen. Und ob die völlige Preisgabe meines digitalen Seins, also all meiner Daten, rechtfertigt, dass ich über bestimmte Dienste Bildchen austauschen darf und mir Likes zurückhole zur Belohnung, das wage ich doch sehr, sehr stark zu bezweifeln.
Ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen, ich fürchte, das werden wir heute nicht ganz so weiter vertiefen können, aber der Herr Leiderer hat sich beim Thema Partizipation gemeldet.
Ja, also bei zwei Sachen wollte ich nochmal einhaken. Zum einen als Profiteur, jetzt nochmal als Stadtverwaltung, man muss auch dazu sagen, es ist kostengünstig und wir sind schnell. Das ist ganz, ganz wichtig, das habe ich vorhin nochmal vergessen, das wollte ich an der Stelle nochmal loswerden. Und was die Frage der Partizipation angeht, ist natürlich auch ganz wichtig. Wir erreichen sehr viele, wir erreichen aber auch einige nicht. Und das ist dann der Punkt, wo wir auch nochmal drüber reden, mit Sicherheit heute. Aber es gibt die Möglichkeit, erst einmal von den digitalen Möglichkeiten, die immer mehr ausgebaut wurden, dass eine große Teilhabe entsteht.
Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Leiderer. Was ist aus Ihrer Sicht wichtiger, analoge oder digitale Kommunikation?
Das kommt darauf an, um was es geht. Also ich glaube, die digitale Kommunikation ist heute nicht mehr wegzudenken. Sie ist notwendig, weil sie einfach Geschwindigkeit hat, kostengünstig hat und weil man über diesen Weg sehr viele Menschen erreicht. Aber wenn die analoge Kommunikation wegfällt, zerbricht eine ganze Demokratie. Das ist mein Blick darauf, weil ich glaube, wir brauchen diese zwischenmenschlichen Geschichten, die einfach auch, ich sage jetzt mal, auf Feste, auf soziale Berührungspunkte, wenn man irgendwo in die Stadt geht, einen Kaffee trinkt, sich mit Freunden trifft. Wenn diese Kommunikation nicht stattfindet, findet Vereinsamung statt, finden wahrscheinlich viele psychische Reaktionen statt. Also es ist ganz wichtig, es wird auch ganz wichtig bleiben, dass diese Art auch weiterhin gibt. Die ist nicht wegzudenken.
Frau Höflich-Staudt, Sie hatten sich auch gemeldet.
Genau, also ich würde da eigentlich gern einfach nur nochmal sagen, es profitieren viele davon, aber es ist auch sehr anstrengend. Also wenn man 8 bis 10 Stunden mal in Videokonferenzen war, dann weiß man, was man getan hat an dem Tag. Also ich denke, da kann jeder aus Erfahrung sprechen schon, vor allem während Corona. Und ich glaube auch, Corona hat gezeigt, dass die analoge Kommunikation nicht wegzudenken ist. So viele psychische Erkrankungen wie in den letzten 2 Jahren sind, glaube ich, nicht vorgekommen. Sagen zumindest die neuesten Studien. Dementsprechend, wir brauchen analoge Kommunikation. So sehr ich die Digitalisierung liebe und dafür brenne, so sehr liebe ich es aber auch, einfach mal mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzusitzen und Dinge auch mal vor Ort zu erarbeiten. Also es ist auch bei uns in der Stadtverwaltung einfach nicht wegzudenken.
Sie haben das eben schon angesprochen, Kommunikation, gerade auch digitale Kommunikation, ist ja nicht immer einfach. Sie kann sehr kompliziert, sehr komplex sein. Wie geht die Stadt Aschaffenburg damit um, zu vermeiden, dass es da zu einem Overkill kommt, Kommunikation zu kanalisieren, gezielt zu kommunizieren und vielleicht auch Kommunikationsstrukturen zu vereinfachen, sodass sie aufnehmbar, handhabbar bleiben?
Also wir haben jetzt tatsächlich sehr lange an einem Leitfaden für Kommunikation gearbeitet, weil eine Vielzahl, eigentlich fast eine Flut an Tools dazu kam in den letzten 2 Jahren. Also es ist wirklich so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht mehr wussten, welches Tool ist denn für was geeignet. Dementsprechend haben wir jetzt angefangen, das Ganze zu kanalisieren, zu sagen, okay, dieses Tool benutzt man eben für diesen Fall und dann das nächste Tool eben für einen anderen. Wir denken aber trotz allem auch alle analogen Wege in diesem Kommunikationsleitfaden mit, weil bei uns als Verwaltung vor allem durch gesetzliche Vorgaben wird eine Post nicht wegfallen. Es wird aber auch genauso wenig die E-Mail wegfallen und nur durch einen Chat ersetzt werden. Also für uns ist es ganz klar, dass wir da auch vorgeben, welche Geschäftsvorfälle mache ich mit welchem Tool am besten. Und da haben wir uns jetzt, wie gesagt, hingesetzt, einen Leitfaden aufgesetzt, der jetzt auch in der letzten Umsetzung ist und dann allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stehen wird.
Sie haben die Schwierigkeit mit so einem großen Werkzeugkasten schon angesprochen. Erleben Sie da auch Überforderungsphänomene?
Definitiv. Also viele wünschen sich tatsächlich da einfach oft Office 365. Das ist halt ein ganz, ganz klassischer Wunsch, der in der Stadtverwaltung herrscht, weil dadurch extrem viel abgedeckt werden könnte, was wir jetzt durch viele Einzeltools eben abdecken müssen. Aber auch da haben wir wieder, wie gesagt, die Datenschutzproblematik. Also das spielt bei uns immer halt eine riesengroße Rolle. Aber ja, Überforderung ist definitiv ein Thema.
Herr Held, wir haben über analoge Kommunikation gesprochen, die unersetzlich ist. Wir haben über den Zusatznutzen von digitaler Kommunikation gesprochen, aber auch über Überforderungen, die dadurch vielleicht resultiert. Ich finde die Frage sehr spannend, ob Videotelefonie zwischen analoger und digitaler Kommunikation vielleicht so eine Brücke bauen kann.
Im Grunde genommen würde ich mich erstmal gerne meinen beiden Vorrednern oder meinen drei Vorrednern anschließen, dahingehend, dass es nicht darum geht, analog oder digital, also entweder oder zu begreifen, sondern dass das eine auch das andere braucht, vor allem in Zukunft. Also wir brauchen weiterhin analoge Kommunikation, wir brauchen oder sollten es auf jeden Fall nicht verschlafen, auch die digitale Kommunikation weiter zu nutzen und deren Nutzung weiter zu forcieren, ob das jetzt in der Stadtverwaltung ist, ob das in Schulen ist, in Hochschulen ist oder in anderen Bereichen. Da bieten sich sehr, sehr viele Optionen, die Menschen halt wirklich mit ins Boot zu holen oder zu erreichen. Insofern, um auf Ihre Frage hinauszukommen, jein. Ich glaube, dass die Videotelefonie auf jeden Fall eine ganz, ganz große Chance bietet, denn sie ist per se erstmal relativ niederkomplex im Vergleich zum Beispiel zu einer Sprachnachricht oder zu einem Brief. Also wenn wir es ganz abstrakt sehen sollen, wenn wir einen Brief schreiben, müssen wir schreiben können, wir müssen unsere Gedanken dann verbalisieren und mittels Schrift zu Papier bringen. Bei einer E-Mail ist es dann so ähnlich, auch da müssen wir schreiben können und unsere Gedanken eben mittels Nutzung einer Tastatur ist es dann ja meistens, also auch da muss man eine Tastatur erstmal beherrschen, dann verschriftlichen. Und wir brauchen natürlich noch die Kompetenz, so eine E-Mail überhaupt dann absenden zu können und die technischen Voraussetzungen. Bei der Videotelefonie brauchen wir natürlich auch die technischen Voraussetzungen, das heißt, wir müssen ein bisschen den basalen Umgang damit schon mal gelernt haben, aber sofern die Verbindung dann aufgebaut ist, ist sie doch relativ niederkomplex, weil das im Wesentlichen ist die Kommunikation die gleiche in weiten Teilen. In weiten Teilen schließt zum Beispiel aus, dass es auch da gewisse Vorgaben zu beachten gibt. Frau Höfle-Staudt hat das eben schon angedeutet, dass es nicht zu Überforderung führt. Ich würde es noch mal ein bisschen weiter runterbrechen, zum Beispiel so ganz basale Sachen. Ich sollte darauf achten, dass ich im Bild bleibe, ich sollte darauf achten, dass meine Sprache möglichst dem Mikrofon zugeordnet ist, sodass mein Gegenüber mich hören kann. Sie hatten ja die Frage schon angedeutet, könnt ihr mich denn hören? Das heißt, ich brauche auch eine Tonausgabe. Also solche kleinen Komponenten sind natürlich zu beachten, aber sofern das alles funktioniert und ich den Umgang damit einmal gelernt habe oder den potenziellen Nutzer und Nutzerinnen beigebracht habe, ist es doch, glaube ich, doch relativ niederkomplex, die Videotelefonie zu nutzen. Und von daher glaube ich, ja, sie kann eine Brücke bauen, viel mehr als es zum Beispiel ein Messenger-Dienst oder vielleicht auch das Telefon. Also das Telefon ist eigentlich viel, viel komplizierter per se, als es die Videotelefonie ist.
Auf eine Schattenseite, Herr Leiderer, würde ich jetzt gerne mit Ihnen noch mal blicken. Und zwar auf die Tatsache, dass es auch Menschen gibt, die mit dieser Art der Kommunikation nichts anfangen können. Die sich nicht bei Zoom einloggen können, die nicht Skypen geübt haben seit vielen Jahren. Denen vielleicht die technischen, die Hardware-Mittel fehlen. Denen vielleicht aber auch die Kompetenz fehlt. Und das auch gar nicht unbedingt erstmal ein soziales Phänomen ist, das was mit wohlhabend oder weniger wohlhabend zu tun hat, sondern es vielleicht auch ein Altersphänomen ist, eine demografische Frage ist, vielleicht aber auch ein bisschen eine Frage des Wollens ist, weil man vielleicht auch einem Kommunikationsinstrument misstraut. Wie verlieren wir in der Stadtgesellschaft und Sie als Stadtverwaltung nicht die Menschen, die nicht digital kommunizieren wollen oder können?
Also im Grunde geht es erstmal darum, Sie hatten ja vorhin die Frage gestellt, entweder oder. Und mit dieser Frage beantworten Sie diese Frage eigentlich schon, für die Stadt gibt es kein entweder oder, für die Stadt gibt es alle Kanäle. Wir müssen alle Kanäle nutzen, um mit der Stadt in den Kontakt zu treten. Das ist mal das Erste. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir informieren, dass wir schulen, dass wir helfen, dass wir bilden, deswegen auch der Digitalladen. Wir versuchen, an die Stadtgesellschaft ranzukommen und ihnen diese Kompetenz zu vermitteln. Aber nochmal auch, es gibt viele Menschen, Sie haben es gesagt, die wollen nicht, können nicht und die brauchen wir auch. und auch mit denen müssen wir kommunizieren. Wir haben zum Beispiel jetzt im Digital, in unserem Amt für Digitalisierung uns überlegt, wie kommen wir denn an die Menschen überhaupt ran, die wir gar nicht über die Online-Dienste oder über die Social-Media-Kanäle erreichen. Das heißt, wir werden jetzt digitale Kommunikation über analoge Medien machen und werden auch mit Flyer, mit Zeitungen, die wir auch machen, auch nochmal speziell diese Thematik in der Stadt verbreiten. Und da sehen Sie auch, unsere Idee von der Stadt ist ja eine Dialog-City. Wir wollen ja eine Dialogstadt. Dialog-City sagt erstmal Dialog. Da steckt das Wort Digitalisierung und Analog mit drin. Und wir müssen diese Kanäle alle beide immer wieder bedienen, um im Dialog zu bleiben.
Frau Höflich-Staudt, wie waren denn da so die internen Erfahrungen? Gab es denn da auch Digitalverweigerer? Sie haben es vorhin mit Blick auf die Videokonferenzen sehr positiv beschrieben, dass das alles relativ easy gelaufen ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, also mancher Redaktion habe ich da andere Erfahrungen. Gab es denn in der Stadtverwaltung da so gar keine Leute, die gesagt haben, boah, damit wollen wir nichts zu tun haben?
Naja, ich glaube, die gibt es überall. Weil wir sind ja ein Querschnitt der Gesellschaft bei uns im Rathaus. Wir sind 1200 Mitarbeiter. Man hat von jeder Sorte Menschen dabei. Und das ist auch völlig okay so. Also manche muss man mehr an die Hand nehmen, manche weniger. Das ist ganz klar. Aber darauf stellen wir uns auch grundsätzlich ein. Generell in unserer Digitalisierungsstrategie versuchen wir, möglichst alle mitzunehmen. Dass das natürlich auch ein utopisches Ziel ist, alle mitzunehmen, wissen wir auch. Also da muss man auch dann irgendwann ab einem gewissen Punkt ein bisschen den Druck sich selbst rausnehmen. Grundsätzlich, was wir auch aus unserer Verwaltungsumfrage, wo wir unsere Mitarbeiter befragt haben, sagen können, ist, dass die Motivation und auch das Wollen extrem hoch bei uns in der Stadtverwaltung. Also das hätten wir auch persönlich nicht gedacht, bevor wir die Befragung gemacht haben. Aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es genauso zu langsam wie oft der Bevölkerung da draußen. Ja.
Herr Leiterer.
Ja, ich muss da auch nochmal was dazu sagen, weil diese Umfrage hat mich auch sehr überrascht. Und diejenigen, die vielleicht von der Digitalisierung weniger wissen wollen, sind sehr, sehr leise. Die gibt es mit Sicherheit, aber die hört man nicht groß. Es ist überall eine große Bereitschaft. Ich möchte sogar sagen, fast eine Sehnsucht, dass man jetzt endlich diese Wege auch geht. Das spürt man schon sehr deutlich. Ich war gestern bei einem 96-jährigen Geburtstag zu Hause. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadt. Name sage ich jetzt nochmal nicht. Und bei dem war ich gewesen. Und ich war völlig überrascht, bin reingekommen, der saß am Computer und erzählte mir später, dass er die Stadtratssitzung verfolgt. Und da war ich total perplex. 96 Jahre, hat eine Kamera auf dem Laptop, also auf dem Rechner gehabt und war auf der Höhe der Zeit. Also ich glaube, Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, es ist nicht immer ein Generationsthema, es ist auch ein Interessethema. Und ich glaube auch, wir erreichen auch viele Ältere, wenn wir den Zugang zum Lernen vereinfachen, wenn wir die so abholen und ihnen auch die Möglichkeit zeigen, wie es funktionieren kann. Und wenn dann Interesse besteht, kommen wir da auch rein.
Herr Held, helfen Sie uns nochmal mit einem etwas allgemeineren Blick auf die Gesellschaft, und zwar aus Sicht der Wissenschaft. Was kann man tun für die Menschen, die nicht digital kommunizieren wollen oder können? Und ist Videotelefonie, Sie haben das vorhin schon als relativ niedrigkomplex eingestuft, ist das vielleicht so ein Mittel, das man da einsetzen kann?
Ich glaube ja, also es ist ein Mittel, das man einsetzen kann. Und um da direkt auch dran anzuknüpfen, an dem Beispiel mit dem 96-jährigen ehemaligen Angestellten, das finde ich relativ spannend. Und ich glaube, man kann das dann auch viel größer noch denken. Man kann fragen, okay, wie kann ich noch mehr Menschen den Zugang beispielsweise zu einer digitalen Bürgersprechstunde ermöglichen, die sonst aus welchen Gründen auch immer nicht in die Bürgersprechstunde, die analog stattfindet, kommen könnten, sei es, weil sie einfach nicht mehr mobil sind, sei es, weil es vielleicht auch sie an zu Hause gebunden sind aufgrund irgendwelcher Care-Arbeit oder sei es, weil vielleicht auch sprachliche Barrieren da sind. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Also es gibt ja Menschen, die haben durchaus sprachliche Barrieren. Und da gibt es mittlerweile beispielsweise relativ spannende Experimente sind es noch. Also es sind Beta-Versionen, mit denen Zoom und Skype arbeiten, dass Untertitel möglich sind. Also es gibt die Option, schon Untertitel einzublenden. Und es gibt auch die Option, diese Untertitel auch übersetzen zu lassen. Das heißt, wenn ich einer Stadtratssitzung teilnehme oder diese verfolge, aber der deutschen Sprache theoretisch erstmal nicht mächtig bin und vielleicht auch mit dem Dialekt dann noch zusätzlich Probleme habe unter Umständen, dann sehe ich das aber im Untertitel in der Sprache, die ich brauche. Und so erreiche ich dann die Leute damit, beziehungsweise werde darüber dann erreicht. Das heißt, ich würde es weniger aus der Sichtweise betrachten wollen oder denken wollen, wie erreiche ich jene, die ich auch so fast gar nicht erreichen kann oder die auch gar nicht erreicht werden möchten, sondern wie erreiche ich jene, die ich bisher aktuell nur sehr schwer erreiche, die aber grundlegend dir das Bedürfnis oder die Offenheit dafür haben. Ich glaube, die Gruppe derer ist viel, viel größer und ist viel, viel, viel wichtiger, diese mit ins Boot zu holen oder zu erreichen, als jene, die gar nicht erreicht werden wollen.
Herr Leiderer, lassen Sie uns auch nochmal gemeinsam zum Abschluss unseres Hauptteils auf so eine Metaebene gucken. Wie kann eine Stadtverwaltung sozial und verantwortungsbewusst mit digitaler Kommunikation umgehen? Und wie kann sie damit dafür sorgen, dass das eines der großen Ziele von Digitalisierung, nämlich Teilhabe, politische Teilhabe, demokratische Teilhabe, soziale Teilhabe zu verstärken, dass dieses Ziel erreicht wird?
Also den Grundstein für dieses Ziel haben wir als Stadt Aschaffenburg bereits 2019 gelegt. Da wurde nämlich ein Leitbild für Digitalisierung beschlossen, das die Grundlage alles dessen aufbaut, auf dem wir später unsere Digitalstrategie weiter austariert haben. Und dieses Leitbild setzt schon ganz stark auf Partizipation, Teilhabe. Also das war schon das Grundfundament. Und wenn wir das jetzt weiter betrachten, die Digitalisierung ist ja auch eine soziale Frage. Da müssen wir als Stadt ganz gezielt darauf achten, dass wir niemanden ausgrenzen, dass wir alle mitnehmen, dass wir auf alle Ebenen kommunizieren, dass wir Bildungsangebote machen, dass wir sowas, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Digitalladen haben, Workshops anbieten, dass wir in der Stadtverwaltung alle mitnehmen. Da ist ja vor allem mein Team da sehr stark und sehr, naja, ich sag mal, sehr quirlig. Und da passiert sehr viel und auch viele Veranstaltungen, die wir da zurzeit durchführen. Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das müssen wir nur ganz, ganz aktiv tun. Und wie gesagt, unsere Grundlage, die haben wir beschlossen. Und auf die werden wir und ich natürlich als Zuständiger ganz gezielt darauf achten, dass die eingehalten wird. Und unsere Stadträte natürlich auch.
Herr Tendler, für Sie als Fachmann eine ganz einfache Frage in unserer vorletzten Runde. Wie wird sich digitale Kommunikation weiterentwickeln? Nicht als Wunschkonzert, sondern realistisch eingeschätzt?
Also wenn das eine einfache Frage ist, dann möchte ich von Ihnen keine schwierige Fragen gestellt bekommen, Herr Schwarzkopf. Es gibt ein paar Tendenzen. Die eine Tendenz ist die, dass immer mehr versucht wird, die Menschen zwar darin zu fördern, digital zu kommunizieren, aber dafür zu sorgen, dass das nicht in festen Blasen stattfindet. Wir haben es bei Corona sehr stark gemerkt. Also auch in meiner Familie waren viele Diskussionen über Sinn und Nutzen von Schutzmaßnahmen, Impfung etc. pp. Und das wurde immer mit Argumenten versehen, die mir relativ starr vorkamen und auch jeglichen Faktencheck nicht standhielten. Und wenn man dann herausgefunden hat, woher diese Information kam, das waren immer geschlossene Kommunikationsblasen. Und da muss ich auch dem Herrn Leiderer auch wirklich recht geben, das ist demokratiegefährdend, also ganz extrem. Unsere Demokratie wird sich sicherlich in vielen Bereichen mit digitalen Impulsen auseinandersetzen müssen und die wird sich verändern. In 150 Jahren industrieller Revolution haben wir ja Zeitenwenden erlebt. Kaiserreich, Faschismus, Industrialisierung nach dem Krieg, da werden Gesellschaften auf den Kopf gestellt. Und das Gleiche wird dann selbstverständlich auch in der digitalen Revolution passieren. Das werden wir erleben. Die nächsten Stufenentwicklungen, meiner Meinung nach, ist das, was mit diesem schrägen Ausdruck Metaverse beschrieben wird. Also eine virtuelle Welt, in der wir interagieren können wie in der realen Welt. Also über eine Brille, sei es nur über eine Brille oder sei es nun an Zwischenlösung über einen Bildschirm, den wir in der Hand halten. Und da gibt es auch schon, kann ich Ihnen nur ans Herzen legen, auch ein Auge drauf zu haben als Zeitung, bereits Projekte jetzt in Aschaffenburg, wo sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt wird. In einem Projekt werden die Teilnehmenden zum Beispiel als eine Kugel mit ihrem Bildschirmkonterfei die sich durch Räume bewegen können und mit dieser Kugel auch dann über den eigenen Bildschirm interagieren können, sie aber auch zueinander drehen können und miteinander über das, was dort wahrgenommen wird, auch entsprechend sich austauschen können. Das ist so eine Mischung aus einer virtuellen Welt und einer interaktiven Metaverse-Welt. Und das ist ein Trend, der sich weiterentwickeln wird, dass also zum Beispiel Menschen in einer Stadtverwaltung sich ad hoc an einem virtuellen Bildschirm treffen werden und alle Möglichkeiten der digitalen Interaktion dazu nutzen, viel persönlicher sich auszutauschen und wahrscheinlich auch viel direkter, vielleicht auch sogar wahrnehmen können, wie der Held das definiert hat, wo der Augenkontakt, das gebe ich zu, wirklich nicht aus, also das wichtigste Merkmal ist bei der digitalen Kommunikation, wie wir sie heute kennen. Ich habe aber auch große Sorge, darf ich auch eine Sorge äußern?
Ja, klar.
Ich habe große Sorge davor, dass das Ganze aber auch wirkt wie ein Betäubungsmittel. Also sprich, wir haben nur 24 Stunden Leben am Tag. Und wenn in dieser Zeit große Algorithmen auf uns einwirken, die uns also wirklich mit allen Mitteln davon abhalten, außerhalb dieser Blasen zu interagieren, und diese Blasen sind dann die großen Plattformen, ob es dann auf Facebook ist oder wer auch immer das sein mag, ich habe keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber die werden mit aller Macht und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten, Hardware, Brille etc. pp. Und Software, künstliche Intelligenz, versuchen uns jede Mikrosekunde unseres digitalen Seins auf ihre Seite zu ziehen, also für sich zu beanspruchen. Und da muss eine Stadt, das sehe ich in Aschaffenburg gerade als ein Ziel an, dass ich auch wahrnehme, dass das angegangen wird und auch löblich und nicht nur löblich, vorbildlich eigentlich gelöst wird, da muss eine Stadt gegenwirken. Eine Stadt ist nämlich nicht nur analog, wie wir vorhin schon gehört haben von Herrn Leiterer, sondern die ist auch digital. Und diese digitale Welt wird von den meisten Städten nicht wahrgenommen. Das sind sowas wie digitale Zwillinge, eigentlich nur ein allererster kleiner Versuch. Ja? Aber das muss eins zu eins als Lebensraum anerkannt werden und da müssen Strategien für entwickelt werden, um diesen ökonomischen und auch ökologisch extrem wichtigen Raum als Stadt zu dominieren. Und darin sehe ich zum Beispiel auch einen Teil meiner Lebensaufgabe, bewusst nicht beruflichen Aufgabe, sondern Lebensaufgabe. Ich möchte gerne klar machen, dass man nicht mehr in einer Welt lebt, sondern sie leben in zwei Welten. Und diese beiden Welten sind extrem miteinander verwoben. Für den einen mehr, für die andere weniger. Aber die Städte müssen in beiden Welten Präsenz und Verantwortung zeigen.
Herr Held, Ihre Prognose zur digitalen Kommunikation der Zukunft?
Ich glaube, dass da eine gewisse Form des Selbstverständnisses, als Selbstverständnisses einsetzen wird. Also wir haben jetzt schon das Angebot, das wir nutzen können, je nachdem, welche Bedürfnisse wir mit der Kommunikation, sei es berufliche oder private, dann können wir aus einem Groß unterschiedliche Optionen wählen. Also sei es das Telefonat, sei es der Brief, sei es das Fax auch immer noch, sei es die SMS oder die Kurznachricht, sei es der Anruf oder es ist eben das persönliche Treffen. Und ich glaube, dass sich in diesen Optionen Potpourri und aus den Optionen auch der Werkzeuge, die damit einhergehen, die Videotelefonie als solche auf jeden Fall einreihen wird und als solche auch mal selbstverständlicher wird. Und dass man dann entscheidet, okay, was ist heute unser Kommunikationszweck, unser Zweck des Treffens, sei es in der Verwaltung oder im Privaten. Und dann schaue ich, auf welche Art und Weise oder auf welcher Ebene ich kommuniziere. Und insofern wird sich dann irgendwann einstellen, dass man entscheidet, heute ist es am sinnvollsten, dass wir uns real treffen, dass alle anreißen und wir uns im Rathaus zusammensetzen und gemeinsam über eine Idee sinnieren oder debattieren. Genauso kann aber herauskommen, dass es genügt, in Anführungsstrichen, sich nur per E-Mail auszutauschen oder dass es genügt, sich heute per Zoom zu treffen. Was natürlich auch die Vorteile hat, dass meistens ist relativ ökonomischer, es ist aber auch ökologischer. Also die Reisen fallen natürlich wirklich weg, wenn man sagt, man trifft sich per Zoom oder per Big Blue Button oder den anderen Anbietern, die es da gibt. Es ist aber auch insofern ökonomischer, dass es bestimmte Start- und Endzeiten gibt. Also insofern legt man sich meistens fest, man hat eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit und man bleibt dann auch wirklich in diese einen oder zwei Stunden, was bei einem realen Treffen meistens nicht der Fall ist. Zugleich ist es protokollierbar, das ist auch relativ spannend und auch immer ein Aspekt, der natürlich auch von Bedeutung ist. Und wenn ich mir für die Zukunft etwas wünschen dürfte, beziehungsweise eine kleine Prognose abgeben dürfte, dann glaube ich einerseits, wie ich schon angedeutet habe, dass die Videotelefonie sich wirklich in diese Reihe einreihen wird, als solche selbstverständlich wird, sowohl im beruflichen als auch im privaten, als auch in den Schulen, als auch in den Hochschulen vor allem. Es sollte dann auch verständlicher und selbstverständlicher werden, zu sagen, okay, heute falle ich aus beruflichen, aus psychischen Gründen im Büro aus, aber ich kann die Option nutzen, mich per Zoom oder eine andere Plattform heute dazuzuschalten zu dem Meeting, um nichts zu verpassen. Es sollte selbstverständlicher sein, dass auch Studierende oder Schüler diese Option nutzen, zu sagen, okay, heute falle ich aus den und den Gründen aus, könnte eigentlich nicht am Seminar oder an der Unterrichtseinheit oder an der Veranstaltung teilnehmen. Aber ich habe ja die Option, mich via Zoom zuzuschalten. Insofern auch hier die Ebene oder die Hürde, die sonst das Anreißen oder das wirklich reale physische Dabeisein mit sich bringen, zu überwinden. Was Herr Tendler angesprochen hat mit dem Multisensuellen bzw. mit dem Metaverse, wage ich keine wirkliche Prognose leider abzugeben, ob sich das wirklich durchsetzen wird. Insofern, wir beobachten das jetzt seit 5 bis 10 Jahren. Das Cyberspace als solches ist auch keine neue Erfindung, das haben wir auch schon seit fast 60 Jahren. Also wirklich die vollumfassende Umschränkung und die Transformation des Selbst in den digitalen Raum. Ob die Menschen das wirklich annehmen, also wir sprechen jetzt schon davon, ob die Menschen die Videotelefonie, die sie an der Realität noch nur, um zu kommunizieren, zu nutzen, annehmen, ob sie dann so etwas annehmen, das vermag ich stark zu bezweifeln. Es wird aber spannend sein zu beobachten, wie sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf jeden Fall entwickelt. Ich glaube aber, dass die wenigsten das wirklich wollen und insofern dann auch nutzen.
Herr Leiderer, wie bleibt die Stadt Aschaffenburg ganz grundsätzlich bei den aktuellen Entwicklungen, die ja zum einen sehr schnell vorangehen, das Thema Schnelligkeit in kommunalpolitischen Verwaltungsprozessen hatten wir heute schon 1-2 Mal, und wie kann man sich gegen die Großen dieser Welt, gegen die Googles, die Facebooks, die Amazons dieser Welt überhaupt behaupten als lokaler Player?
Ja gut, dazu gibt es ja auch einige Beispiele. Also was ich mir wünsche, was wir auch auf unserer Agenda stehen haben, ist, dass wir künftig in eine Beteiligungsplattform in Aschaffenburg, dass wir die installieren. Das heißt, eine echte Beteiligungsplattform mit Klarnamen, mit allen Menschen, die wir da kommunizieren können aus der Stadtverwaltung, die haben dann eine echte Identität im analogen Leben und es sind keine, ich sage jetzt mal, Bots oder irgendwelche Pseudonymen, die auf Facebook irgendwas kommentieren, was die Stadtverwaltung rauskommuniziert. Das heißt, wir sind eine Beteiligungsplattform, wo Ideen eingebracht werden können, die auch kommentiert werden können, mit denen wir in der echten Interaktion kommen. Das steht bei uns als nächstes Großprojekt auf der Agenda. Und wenn wir diesen Schritt haben und wir sagen, das ist für uns die entscheidende Plattform, in der wir kommunizieren, dann haben wir schon mal eine Plattform geschaffen, wo keiner uns von außen irgendwas aufschwatzen kann, weil das sind dann wirklich die Personen, die da drin sind, auch echte Bürgerinnen und Bürger, die auch eine Adresse haben in Aschaffenburg, mit denen man in Kontakt tritt. Das ist eine. Das zweite ist, was wir aufbauen wollen, ist eine digitale Beschwerdeplattform, dass man auch diese ganzen Anfragen, die heute manchmal teilweise auch über Gerüchte oder irgendwelche Wege in die Stadtverwaltung reingelangen, dass man die auch mal sortiert und klar bearbeitet. Das sind die für mich zwei ganz entscheidende Punkte, wo wir uns da auch abgrenzen können und schützen können. Und der zweite Punkt ist, was ich mir auch wünschen würde für die Zukunft der digitalen Kommunikation im Gesamten, ist natürlich, dass auch die großen Plattformen irgendwann, ich weiß nicht, ob man es zwingen kann, aber dass es umgestellt wird, dass diese ganzen Bots und die ganzen Unklarnamen einfach verschwinden und da auch eine ehrlichere Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden. Ob sich das realisiert, weiß ich nicht, aber Sie haben ja auch gefragt, was ich mir wünsche in der digitalen Kommunikation für die Zukunft.
Frau Häufli-Staudt, was möchten Sie da noch ergänzen?
Also ich glaube, ein wichtiger Punkt grundsätzlich für uns als Stadt Aschaffenburg ist, dass bei aller Digitalisierung da immer Menschen hinten dran stehen. Also wir brauchen Menschen, die das vorantreiben. Wir brauchen Leute, die Innovation vorantreiben. Dementsprechend, wir haben es vorhin gesagt, ich bin aktuell noch alleine, aber da ist schon guter Wind drin. Wir wissen, dass noch mehr Leute kommen, die genau das Thema vorantreiben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für unsere Bürger, dass sie wissen, dass wir im Rathaus auch einfach bemüht sind und dran arbeiten, dass das Ganze für die auch einfach besser wird und auch, dass wir bei so Entwicklungen am Ball bleiben. Ein kleiner Funfact übrigens zum Metaverse. Am Wochenende hat der erste Promi im Metaverse geheiratet. Ich glaube, es war ein Fußballer. Nur kleiner Funfact am Rande.
Ja, das stimmt. Das ging zumindest durch die Medien. Wobei, wenn man sich da die Resonanz anguckt, sieht man auch, wie klein dieses Thema in der echten Welt noch ist. Zum Abschluss noch eine allerletzte Runde mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wir haben eben über realistische Perspektiven, Wünschen etc. gesprochen und wir haben ja dieses Riesenthema digitale Kommunikation. Wir haben es ein bisschen fokussiert auf das Thema Videotelefonie. Und jetzt zum Abschluss einfach nochmal die Frage, was ist Ihr wichtigster Wunsch, wenn Sie über das Thema digitale Kommunikation nachdenken, wenn Sie es einfach nochmal destillieren sollten, was Sie jetzt schon gesagt haben in der letzten Stunde, Was ist Ihr wichtigster Wunsch, wenn es um das Thema digitale Kommunikation geht? Ich kann Ihnen jetzt keine Zeit mehr zum Nachdenken geben und Herr Tendler, ich würde Sie bitten, anzufangen.
Ich würde mir sehr wünschen, dass das Thema so ernst genommen wird wie analoge Kommunikation, wo wir uns auch permanent darüber Gedanken machen, wie wir die vernünftig, menschlich, zielgerichtet und nachhaltig organisieren. Wir wissen noch viel zu wenig über die Beziehungen in der digitalen Kommunikation. Die müssen wir lernen und daraus dann Schlüsse ziehen, wie wir soziale, aber auch psychische Ausgrenzungen und Entwicklungen, die nicht positiv für die Gesellschaft sind, in den Griff bekommen.
Herr Held, wie ist das bei Ihnen?
Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft nur noch im Wörterbuch bzw. im Lexikon zwischen digital und analog unterscheiden und ansonsten schauen, wie können wir die Menschen dahinter erreichen und dann nach Bedürfnissen und Kommunikationszwecken eben unsere Kommunikationswege und Methoden und Mittel ausrichten.
Frau Höflich-Staudt.
Also für mich ist es ganz klar, ich wünsche mir weiterhin digitale Kommunikation und zwar im Privaten wie auch im Arbeitsumfeld. Das ist für mich nicht wegzudenken und ich wünsche mir, dass es auch so weitergeht, auch dass die Leute einfach offener mit dem ganzen Thema umgehen.
Das letzte Wort hat wie oft in unserem Podcast unser Hausherr, Herr Leiderer.
Ja, ich wünsche mir auch, dass die digitale Kommunikation von Seiten der Verwaltung, auch von der Politik, genauso ernst genommen wird wie die analoge Kommunikation, damit es mal ein Gleichgewicht bekommt. Weil derzeit erlebe ich es immer noch so, dass das eine, naja, das ist das Digitale, da kann man auch kommunizieren, das wird aber abgetan. Also ich wünsche mir hier Augenhöhe.
Mir bleibt zum Ende nur noch, mich herzlich bei Ihnen zu bedanken, Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und meinen Gesprächspartnern für viele interessante Informationen, die Sie jetzt in der letzten Stunde von meinen vier Gesprächspartnern gehört haben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.